ZFM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
ZFM,
das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu ZipFM am Freitag, den 11. Februar. Heute zusammengestellt und moderiert vom Freien Radio Wüstewelle aus dem Raum Tübingen und Reutling. Am Mikrofon ist Stefanie Gengenbach. Folgende Themen erwarten euch heute. Die Lage in Jordanien. In vielen arabischen Ländern gibt es momentan Proteste, da die Bevölkerung auf politischen Wandel drängt. In Jordanien sind diese jedoch schnell wieder abgeebbt. Die Gründung der SORTU. Im Baskenland wurde eine neue Partei gegründet, welche der linken Unabhängigkeitsbewegung zuzurechnen ist, sich aber von gewaltsamen Aktionen der ETA distanziert. Kindheit im Gazastreifen. Der Psychiater Ahmad Abu Tawahin leitet eine Therapiestation für verhaltensauffällige Kinder und spricht über den Zusammenhang zwischen der israelischen Besetzung Palästinas und psychischen Problemen bei der Bevölkerung. Die Proteste der Bevölkerung in Tunesien scheinen eine Welle der Revolution verursacht zu haben, die über den ganzen arabischen Raum schwappt. Im Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit steht derzeit Ägypten. Aber auch in vielen anderen Ländern regen sich mehr oder weniger heftige Äußerungen eines breiten Unmuts über die jeweiligen politischen Bedingungen, so beispielsweise im Jemen oder in Syrien. Auch in Jordanien wurde rund 3 Wochen lang protestiert. Nun scheint sich die Bewegung jedoch schon wieder zu beruhigen und die Bevölkerung sich mit Reformen zufrieden zu geben. Johanna von Radio Dreieckland aus Freiburg sprach mit dem Politikwissenschaftler Theodor Hanf von der American University of Beirut über die Hintergründe der spezifisch jordanischen Situation. Zuerst wollte sie jedoch wissen, ob es auch Gemeinsamkeiten zwischen den Protesten in Jordanien und denen in Tunesien und Ägypten gibt.
Die Ausgangslagen in den verschiedenen Staaten sind äußerst unterschiedlich. Was sie gemeinsam haben, ist, ja, wie soll ich sagen, eine Stimmung. Man darf jetzt mal protestieren oder man sollte jetzt mal protestieren. Durch die neue Medienlandschaft im Nahen Osten weiß man heute im Jemen eher, was in Syrien abgegangen ist und in Ägypten und in Tunesien, als das vor 30 Jahren der Fall war. Und man fühlt sich dadurch ermuntert. Also Leute, die vor 30 Jahren vielleicht gerne protestiert hätten, haben damals den Mund gehalten, weil ihnen kein Beispiel vor Augen stand, während es ihnen jetzt per Fernsehen und per Funk vorgeführt wird.
In Jordanien sind die Proteste nach rund 3 Wochen jetzt ja anscheinend schon wieder abgeebbt. Würden Sie meinen, dass damit die revolutionäre Welle an Jordanien schon vorbei ist?
Ich glaube, es hat überhaupt gar keine revolutionäre Welle dort gegeben. Nach den Nachrichten, die man im Vorderen Orient bekommt, waren die Manifestationen in Amman von maximal 1500 Leuten besucht und dann noch ein paar Hunderte an anderen Orten. Aber es hatte überhaupt nichts, auch wenn man die Bevölkerungsunterschiede zwischen Jordanien und Ägypten in Rechnung stellt, überhaupt nichts von dem Ausmaß dessen, was in Ägypten abgegangen ist. In Jordanien ist ja immer schon mal protestiert worden, wenn die Wirtschaftslage nicht so ganz toll war, was ja öfter vorkommt. Wenn Subventionen vermindert werden, wenn das Brot teurer wird, dann wird protestiert. Und was neu ist jetzt in der Entwicklung der letzten Wochen, dass nicht nur Jordanier palästinensischer Herkunft ihren Ärger gezeigt haben, sondern dass auch einige der transjordanischen Beduinenstämme Unmut geäußert haben über das Staatsbudget. Sie sind der Auffassung, sie kämen zu kurz. Bei ihnen würde zu wenig investiert im Vergleich zu dem, was in den Städten mit ihrer überwiegend palästinensischen Bevölkerung investiert wird.
Sie haben es schon angesprochen, die Forderungen, die Unmut erzeugt haben, waren vor allem wirtschaftliche. Allerdings wurde in letzter Zeit auch berichtet, dass auch Verfassungsänderungen gefordert wurden. Insbesondere soll der König nicht mehr den Premier ernennen können, sondern der soll vom Parlament ernannt werden. Überwiegen tatsächlich die wirtschaftlichen Forderungen oder erwachsen jetzt so langsam auch stärker politische heran?
Also die politischen Forderungen, die werden alle Jahre wieder mal gestellt, aber bisher hat das Königshaus bzw. hat die transjordanische Bevölkerung, die im Wesentlichen dahinter steht, sich davon überhaupt nicht rühren lassen. Was passiert? Dann wird mal eine Regierung umgebildet. Die Regierungen in Jordanien bestehen aber aus einem Karussell erfahrener Minister, die berufen, abberufen werden, von einem Ministerium zum anderen gebracht. Also, wie heißt das oft nach diesem schönen französischen Sprichwort? Je mehr sich das bewegt, umso mehr bleibt es das Gleiche.
Tatsächlich haben sich ja die Proteste eben vor allem gegen die vom König ernannten Regierungen gerichtet und nicht so sehr gegen den König selbst. Aber wenn er jetzt nicht mehr das Recht hat, dieses Karussell anzuschieben sozusagen, wäre das dann nicht doch ein grundsätzlicherer Eingriff ins System?
Das wäre zweifellos ein massiver Eingriff ins System, aber ich sehe den noch nicht kommen.
Angekündigt wurden die Proteste sowohl von der Islamischen Aktionsfront, dem politischen Arm der Muslimbrüder, als auch von linken Parteien und Gewerkschaften. Können Sie was dazu sagen, wie diese beiden Seiten zueinander im Verhältnis stehen? Kann man sagen, dass die Muslimbrüder auch in Jordanien gemäßigt genug sind, um sich eben politisch anderen Fraktionen anzunähern, überhaupt eine politische Partei zu bilden?
Sie sind ungeheuer diszipliniert, hüten sich sehr, irgendwelche starken Reaktionen zu provozieren, sind aber trotzdem noch erheblich verärgert seit der Verabschiedung des letzten Wahlgesetzes. In Jordanien wird ja nicht so sehr wie in anderen arabischen Ländern bei den Wahlen selbst geschoben, sondern die Dinge werden vorher geregelt mit dem Wahlgesetz, mit dem Zuschnitt von Wahlkreisen, in denen die ländliche und die beduinische Bevölkerung in der Regel bevorzugt ist. Das heißt also, Wahlkreise mit sehr viel weniger Leuten schicken genauso viele Abgeordnete ins Parlament wie welche, die sehr stark bevölkert sind. Wie das ja in vielen Ländern mit einer angelsächsischen parlamentarischen Tradition der Fall ist. Und das letzte Mal war der Zuschnitt halt so erfolgt, dass die Muslimbrüder weniger Chancen hatten als im vorletzten Parlament und darüber haben sie sich geärgert. Die linken Gruppen sind im Wesentlichen städtische Veranstaltungen. Das sind Arbeiter, Kleinhändler, auch kleine und mittlere Geschäftsleute, die mit der Gesamtlage unzufrieden sind und sich deswegen, ja, man muss das links auch in Anführungsstriche setzen, die sich aber eher links artikulieren. Aber jeder hütet sich, das Königtum in Frage zu stellen. Das ist sozusagen die heilige Kuh. Nicht einmal in der ansonsten freien Meinungsforschung in Jordanien ist es möglich, irgendeine Frage nach der Popularität des Königs zu stellen. Das macht man einfach nicht.
Das heißt, eventuellen Unmut gegen den König könnte man auch schlichtweg gar nicht feststellen.
Das ist sehr schwer festzustellen. Also der hat dafür seine Blitzableiter. Das ist der Ministerpräsident und die Minister.
Die Palästinenser, von denen Sie gesagt haben, dass sie bisher die stärkste protestierende Fraktion der Bevölkerung waren, werden die tatsächlich von den Muslimbrüdern repräsentiert?
Nee, das kann man so nicht sagen. Es gibt unter ihnen Muslimbrüder. Wie stark die Muslimbrüder sind, ist sehr schwer festzustellen. Die höchsten Schätzungen liegen bei 20%. Andere liegen niedriger. Die Palästinenser sind in der Regel in erster Linie an wirtschaftlichen Dingen interessiert und nicht an religiösen Forderungen.
Nochmal ganz kurz zum König vielleicht resümieren. Sie können sich also nicht vorstellen, dass es in absehbarer Zeit zu einer wirklichen Infragestellung der Monarchie in Jordanien kommen wird?
Es ist nicht schrecklich wahrscheinlich. Also man kann nie was völlig ausschließen, aber es gibt hier bisher überhaupt gar kein Anzeichen dafür.
Ein Interview mit Theodor Hanf von der American University of Beirut. Als nächstes hört ihr einen Beitrag über die im Baskenland neu gegründete Partei Die Sortu. Das Verbot von Parteien, die sich für die Unabhängigkeit des Baskenlandes einsetzen, hat eine lange Geschichte. 2003 wurde so die Partei Batasuna, welche häufig als politischer Arm der Untergrundorganisation ETA bezeichnet wird, von den Wahlen ausgeschlossen. Etlichen weiteren linksgerichteten Parteien und Hunderten von Wählerlisten erging es ähnlich. Doch nun wurde am Montag im baskischen Bilbao eine neue Partei vorgestellt, die für die Unabhängigkeit eintritt, gleichzeitig aber die Gewalt, auch durch die ETA, verurteilt. Was diese Partei fordert und wer in ihr mitarbeitet, erklärt Ralf Streck, freier Journalist im Baskenland, Heike von Radio Z aus Nürnberg.
Die neue Partei heißt Sortu, das heißt so viel wie sprießen, schaffen, gestalten, geboren werden auf Baskisch. Hinter der Partei steht letztlich die linke Unabhängigkeitsbewegung und im Speziellen die in Spanien verbotene Partei Batasuna. Die wurden ja 2003 über ein spezielles Parteiengesetz verboten. Und diese Partei hat sich jetzt quasi neu gegründet und will wieder zu den Wahlen legal antreten.
Auffällig an Sortu ist ja, dass es sich für die Unabhängigkeit des Baskenlandes einsetzt, sich aber ganz ausdrücklich von der Gewalt der ETA distanziert. Welche Position nimmt sie da ein?
Letztlich könnte man interpretieren, das ist so ein bisschen die Interpretationsweise der spanischen Regierung, dass letztlich die linke Unabhängigkeitsbewegung dazu gezwungen wurde, sich vom bewaffneten Kampf deutlich zu distanzieren. Das könnte man tun, weil Sortu ganz klar und deutlich sagt, dass man ausschließlich politischen und demokratischen Weg setzt, dass man den Einsatz von Gewalt zur Erreichung politischer Ziele verurteilt und das ausdrücklich auch die Aktionen der baskischen Separatistenorganisation ETA einschließt. Das hat aber meiner Meinung nach weniger mit der Tatsache zu tun, dass jetzt dadurch die linke Unabhängigkeitsbewegung, sagen wir mal, weichgeklopft worden wäre über diese Repression und den Ausschluss aus den Institutionen, sondern eher vielmehr mit der Tatsache zu tun, dass ja hier in den Jahren auch vorher schon immer stärker ranreifte, dass der bewaffnete Kampf der ETA einfach keinen Sinn macht. In der historischen Situation, in der man sich zumindest heute befindet und eher für die Erreichung der Ziele, nämlich ein vereintes, unabhängiges und sozialistisches Baskenland, eher hinderlich ist, weil es die Kräfte spaltet, die für dieses Projekt eintreten.
Es gab ja jetzt viele tiefgreifende Diskussionen, gerade in den letzten Monaten. Es gab die sogenannte Erklärung von Guernica und auch verschiedene internationale Friedensnobelpreisträger haben sich dafür eingesetzt, eben den Friedensprozess weiter voranzutragen. Aber ist das jetzt dieses ganz klare, sich auch von der Gewalt der ETA zu distanzieren, ist es nicht ein ziemlicher Affront für viele ETA-Sympathisantinnen oder radikale Unabhängigkeitsbefürworter?
Ich glaube nicht, dass es irgendein Affront ist. Vielleicht gibt es innerhalb der ETA selbst, wo ja Leute sind, die jetzt schon seit sehr langer Zeit im Untergrund leben und sich mit all dem, was sie zur Verfügung haben, für dieses Projekt eingesetzt haben. Dass da natürlich vielleicht gewisse Widerstände gibt, ist klar. Das konnte man vielleicht auch daran schon erkennen, dass sich die ETA zunächst ja schon im letzten Jahr auf Druck der linken Unabhängigkeitsbewegung geäußert hatte, dass sie längst in der Waffenruhe ist. Und dieser Druck der Unabhängigkeitsbewegung wurde so weit verstärkt, dass die ETA letztlich im Januar einen permanenten und überprüfbaren Waffenstillstand ausgerufen hat. Das ist ein ganz klarer Vorstoß, dahingehend zu sagen, wir sind wirklich an einer definitiven Lösung des Konflikts interessiert. Und das ist, glaube ich, nur aufgrund der Tatsache zustande gekommen, dass sich hier im Baskenland, also in der völligen Breite, die Bewegung dafür ausgesprochen hat, den Schritt zu gehen. Und letztlich kommt die ETA, die ja keine sektiererische Organisation ist, sondern die aus der baskischen Bevölkerung sich speist, nicht umhin, als diese Entscheidung dann nachzugeben. Von daher glaube ich nicht, dass da irgendein Affront da ist. Natürlich kann es Leute geben und wird sicher auch Leute geben innerhalb der ETA oder auch in der linken Unabhängigkeitsbewegung, aber sicher in ganz kleiner Zahl, die sagen, auf diese Geschichte ohne Gegenleistung von der spanischen Regierung vor allem können wir uns nicht einlassen. Aber so wie auch die Unterstützung jetzt bei der Vorstellung der neuen Partei war, im Prinzip waren da die ganzen historischen Mitglieder oder ehemaligen Mitglieder der Unabhängigkeitsbewegung anwesend, ist klar, dass sie auf eine sehr breite Unterstützung trifft.
Jetzt wird aber auch vielfach vermutet, zum Beispiel gerade in der spanischen Presse auch, dass es sich einfach nur um ein taktisches Manöver handelt, um damit eben die Unabhängigkeitsbewegung im Mai wieder zu den spanischen Kommunalwahlen antreten kann.
Ja, das ist ein völliger Blödsinn. Das hat verschiedene Gründe. Das hat zum einen mit dem strategischen Neubestimmungsprozess zu tun, dass die Basis der linken Unabhängigkeitsbewegung beschlossen hat, dem bewaffneten Kampf eine Absage zu erteilen. Wobei kurz erwähnt werden sollte, dass das nicht heißt, dass die linke baskische Unabhängigkeitsbewegung in ihrer Gesamtheit bewaffnet gekämpft hätte, sondern man hat sich eher in einem strategischen Bündnis gesehen, in dem auch die ETA agiert hat. Und man sieht jetzt, dass man dieses Bündnis nicht aufgeben muss, sondern die ETA dazu bringen muss, den bewaffneten Kampf zumindest lange Zeit zu unterbrechen. Das ist die eine Schiene. Die andere ist die, dass dieser taktische Schritt, eine Absage an die Gewalt als Mittel zur Durchsetzung politischer Ziele, keinen Sinn machen würde, weil die spanische Regierung das Parteiengesetz nochmal verschärft hat. Und das bedeutet jetzt, selbst wenn man es schaffen würde, durch die Filter einer Einschreibung ins Parteienregister zu kommen, kann man in Zukunft nicht mehr, ist eine verbotene Partei, hat nicht mehr den Effekt wie bisher, dass die gewählten Vertreter weiterhin in den Institutionen bleiben, auch wenn die Partei verboten ist, sondern das wurde jetzt über die Verschärfung ausgeschlossen. Das bedeutet, würde sich die Partei nur taktisch verhalten, könnte sie nach einem schnellen Verbot, und wie schnell das geht, haben wir in den letzten Jahren oft gesehen, ausgeschlossen werden, und dann würden auch die Parlamentarier aus den Institutionen fliegen. Von daher hat das auch taktisch gar keinen Sinn.
Welche Reaktionen kamen denn jetzt von der spanischen Regierung? Also sie hat ja jetzt schon angedeutet, sie möchte das Verbot von Sortu beantragen.
Ja, das macht sie aber auch nur, meiner Meinung nach, weil es gibt ja in Spanien diese postfaschistische Volkspartei, die natürlich mit allen Mitteln immer versucht, dass keine Perspektive auf Selbstbestimmung oder Unabhängigkeit im Baskenland auftauchen kann. Deswegen soll alles verboten werden, was irgendwie in die Richtung geht. Die machen natürlich sehr stark in diese Richtung Druck. Ich denke, die spanische Regierung wird, obwohl das eigentlich nicht sein dürfte, einfach den Weg gehen, dass sie die verschiedenen Gerichte über diese neue Parteigründung urteilen lässt, um dann die Volkspartei in der Zwickmühle zu haben, eine Gerichtsentscheidung nicht zu akzeptieren. Und ich denke, das ist einfach von der Seite aus ein taktischer Weg, weil die Reaktion sowohl von den Sozialisten hier im Baskenland, auch von der spanischen Regierung, waren doch überrascht. Und zwar haben die sich überrascht gezeigt, dass es zu so einer klaren Aussage und zu so klaren Statuten von der linken Unabhängigkeitsbewegung für diese neue Partei gekommen ist.
Wo wir gerade von Gerichten sprachen, vielleicht auch noch ganz kurz erwähnt, es gab ja ein bisschen Erstaunliches vom obersten Gerichtshof jetzt in Spanien. Der Batasuna-Sprecher Arnaldo Otegi, der wurde ja vor kurzem zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt, und dieses Urteil ist jetzt kassiert worden. Was steckt da dahinter?
Ja, das sind halt die üblichen Vorgänge, die in einer Situation der, sagen wir mal, leisen Entspannung dann auftauchen. Wir hatten vor 5 Jahren den Vorgang, dass die Jugendlichen der baskischen Jugendorganisation SEGI während der Waffenruhe nicht als terroristische Organisation gewertet wurden, und das damals vom Nationalen Gerichtshof, und dann, als die Waffenruhe vorbei war, ohne neue Anklagepunkte oder neue Beweise vorzulegen, dann vom obersten Gerichtshof zu angeblichen Teil der ETA, also zu angeblichen Terroristen, gestempelt wurde. Jetzt haben wir genau den umgekehrten Fall, weil damals wurde das Urteil gesprochen unter einer Nicht-Waffenruhe. Und jetzt kommt halt eine gewisse Entspannung ins Spiel, und dann kassiert man so ein Urteil, weil diese Richterin Angela Murillo sich in einer deutlich vorverurteilenden Form in dem Prozess ausgedrückt hat. Aber das ist eigentlich völlig normal. Das heißt, man legt in der Richtung einen gewissen Weg an, etliche Urteile, die noch nicht den Rechtsweg ausgeschöpft haben, wieder zu kassieren, wenn so ein Prozess, der jetzt da gerade ja als Friedensprozess anläuft, eine gewisse Fruchtsamkeit entwickelt.
Denkst du, die Gründung der Partei Sortu ja beschleunigt jetzt den Friedensprozess im Baskenland?
Ich gehe mal davon aus, weil es ist natürlich jetzt völlig klar, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, damit eine internationale Vermittlung offiziell eingeleitet werden kann. Inoffiziell läuft die schon die ganze Zeit. Dass es innerhalb der Sozialisten auch eine gewisse Zustimmung für diesen Prozess schon gab, das hat auch der Generalsekretär der Sozialisten, der Baskischen, bei dem letzten Prozess, weil der Otegi hat ja viele Prozesse von Otegi deutlich gemacht, Der wurde ja vor anderthalb Jahren dafür eingelocht, deswegen sitzt er nämlich noch in Untersuchungshaft, weil er angeblich eine Waffenstillstandsfalle als angeblicher ETA-Führer vorbereitet hat. Letztlich wurde der inhaftiert dafür, dass er das, was wir heute sehen als Sortu, mit auf den Weg gebracht hat und auch die Statuten da definiert hat. Und in dem Prozess hat damals der Sozialistenchef, der auch damals schon Vermittler war, in dem letzten Friedensprozess ausgesagt, dass Ortegi stets ein für den Frieden eingetreten ist und stets versucht hat, die ETA zu einem Umdenken zu bewegen. Und daraus macht sich auch ein Stück weit deutlich, dass sicher jetzt die Stimmen innerhalb der spanischen Regierung deutlicher werden oder auch der Druck international auf die spanische Regierung stärker wird, sich auf einen Friedensprozess einzulassen.
Ein Interview von Radio Z aus Nürnberg. Kinder im Gazastreifen wachsen unter schwierigen Bedingungen auf. Seit 6 Jahrzehnten leiden sie unter beinahe sämtlichen Formen kollektiver Gewalt von Seiten der israelischen Armee. Die Besatzung und die jüngste militärische Offensive hinterlassen tiefe psychische Wunden. Der palästinensische Psychiater Ahmed Abu Tawahin, Leiter einer Therapiestation im Gazastreifen, schätzt, dass 80% der dort lebenden Kinder Verhaltensstörungen aufweisen, welche auf die schwierigen Lebensbedingungen zurückzuführen seien. Im Januar war er zu Gast in der Schweiz, wo ihn Lucia von Radio Rabe aus Bern interviewt hat.
Herr Tawahina, Sie sind Direktor des Gaza Community Mental Health Program. Dieses konzentriert sich auf die psychologische Betreuung von Kindern, die von der israelischen Besetzung traumatisiert sind. Unter welchen Bedingungen müssen denn diese Kinder aufwachsen?
Den palästinensischen Kindern fehlt es an allen Grundbedürfnissen. Ihnen fehlt Schutz und Sicherheit. Sie genießen ihre Kindheit nicht. All dies wird die psychologische Verfassung dieser heranwachsenden Generation negativ beeinflussen.
Mit welchen psychischen Problemen haben denn die Kinder im Gazastreifen zu kämpfen?
Based on our clinical experiences and the research work we launched, we have found out that the miserable conditions has resulted in various kind.
Unsere klinischen Erfahrungen und Untersuchungen haben gezeigt, dass die miserablen Umstände in Gaza zu den verschiedensten psychischen Störungen führen. Zum Beispiel führen sie zu Albträumen, Konzentrationsschwächen, auch das posttraumatische Stresssyndrom tritt häufig auf. Auch Angstzustände und soziale Störungen gibt es. Wir kennen auch Fälle von Selbstverstümmelung, da die Eltern der Kinder unfähig sind, ihre Kinder zu beschützen. Kinder können kein normales Leben führen, was zu Verhaltensstörungen führt. Zum Beispiel ist das Verhalten der Kinder im Gazastreifen geprägt von Gewalt. Alle möglichen Arten von Phobien treten auf. Zum Beispiel entwickeln die Kinder wegen der Stromausfälle Angst vor der Dunkelheit. Zum Teil bekommen die Kinder auch Panikattacken, wenn sie hohe Stimmen hören, weil die Schallwellen der israelischen Bomben Scheiben aus den Fensterrahmen gerissen hatten.
As a result of that, the children, when they hear any high voices, they would get panicking.
Und wie versuchen Sie mit Ihren Programmen den Kindern zu helfen?
Wir haben zum Beispiel Kindergartenprogramme, weil wir uns vor allem auf Kinder im Vorschulalter konzentrieren. Wir haben aber auch Programme mit Eltern zu Hause. Den Eltern muss beigebracht werden, wie sie mit ihren Kindern während Krisenzeiten umgehen müssen. Kinder erwarten von ihren Eltern, dass sie sie beschützen und lieben. Sobald die Kinder merken, dass ihre Eltern dazu unfähig sind, vertrauen sie ihnen nicht mehr. So suchen sie sich andere Personen, die sie beschützen. Ein beliebtes Kinderspiel in Gaza ist Israeli gegen Palästinenser. Jedes Kind will der Israeli sein, denn dieser hat Macht, kann unterdrücken und töten. Kinder suchen nach diesem Image, um mit ihrer abnormalen Situation fertig zu werden.
Oppress the people and so on. Children are in need for that kind of image. Just to give themselves the trust and the ability to cope with the abnormal situation.
Wir bilden auch Lehrer und Schulberater aus. Es ist wichtig, die ganze Gemeinschaft mit einzubeziehen. Wir entwickeln gerade ein Gemeinschaftsberatungsprogramm. Dort werden wir uns über das lokale Fernsehen an die Gemeinschaft wenden und Beratungstelefone einrichten. Es gibt viele verschiedene Programme.
Phone counseling now and so on. There are various kind of programs.
Sind denn die Kinder in Gaza nur von der Gewalt der israelischen Streitkräfte traumatisiert oder spielt die Gewalt innerhalb der palästinensischen Gesellschaft auch eine Rolle?
Violence in our society is going in a closed circle.
Gewalt in unserer Gesellschaft bewegt sich im Kreis. Wenn ein Palästinenser auf seinem täglichen Weg zur Arbeit von israelischen Soldaten misshandelt und gedemütigt wird, kann er seinen Frust nicht an den Soldaten auslassen. Er wird den Frust unterdrücken, bis die angesammelte Wut irgendwann raus muss. Er wird sich dann ein schwächeres Opfer suchen, normalerweise seine Frau. In unserer Kultur richten Frauen ihren Frust nicht gegen ihre Männer. Wir leben in einer patriarchalen Gesellschaft. Also lassen sie ihn zum Beispiel an den Kindern aus. Diese wiederum an anderen Kindern und so weiter. Gewalt in der palästinensischen Gesellschaft ist hauptsächlich ein Resultat der israelischen Besetzung.
Then they would violate the children, for example. Children would violate each other and so on and so on. So violence ever there has been mainly resulted out of the Israeli occupation.
Werden Ihre Programme durch politische Gruppierungen behindert oder werden Ihre Aktivitäten als wichtig und nützlich angeschaut?
Wir sind keine politische Organisation. Wir helfen allen Palästinensern, egal welcher politischen Gesinnung. Wir haben keine Probleme, auch nichts mit den Israelis. Außer, dass wir nicht immer das für unsere Arbeit benötigte Material kaufen können. Die Stromausfälle behindern uns auch und manchmal können wir nicht arbeiten gehen, weil es kein Benzin gibt und keinen öffentlichen Verkehr. Aber politische Auseinandersetzungen haben wir keine, solange wir nicht selber politisieren. Wir sind lediglich Fachkräfte, die versuchen, der Bevölkerung zu helfen.
We are purely professionals who are treating or helping people, victims of the violence there.
Die israelische Diskriminierung gegen die Palästinenser dauert nun schon seit mehreren Dekaden an. Mehrere Generationen von Kindern wuchsen also bereits unter solchen Umständen auf. Was wird aus diesen Kindern?
Wir haben schon traumatisierte Kinder nach der ersten israelischen Intifada Ende der 80er Jahre behandelt. Damals haben wir vorausgeahnt, dass sich die Kinder zu gewalttätigen Erwachsenen entwickeln würden. Jene Generation von Kindern repräsentierte 15 Jahre später die Generation der Selbstmordattentäter.
Frustration, Despair, Depression, helplessness feelings, powerlessness feelings.
Frustration, Verzweiflung, Depression, Machtlosigkeit, all das führt zu diesem Verhalten. Heute rechnen wir damit, dass die Kinder, die den Gaza-Krieg vor einem Jahr miterleben mussten, ebenfalls gewalttätig werden. Das Schlimmste ist, dass der Wiederaufbau noch nicht stattgefunden hat, weil die Israelis kein Baumaterial in den Gazastreifen lassen. Die Kinder leben immer noch in Zelten oder bei Verwandten in überfüllten Häusern. Daraus resultieren weitere soziale Probleme. Was sollen wir von Menschen erwarten, denen es an allem Nötigen fehlt, die keine Rechte haben und so behandelt werden?
So many other social problems have been resulted and so on and so on. So what do you expect of people who are lacking their basic needs? They didn't enjoy their rights, they have been maltreated, abused most of the time or all of the time. What do you anticipate their behavior to be?
Das war ein Interview mit dem palästinensischen Psychiater Ahmad Abu Tawahin, Leiter des Gaza Community Mental Health Program. Das war das ZIP-FM vom 11. Februar 2011, diesmal mit Beiträgen aus Freiburg, Nürnberg und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter www.freie-radios.net. Das nächste ZIP-FM gibt es am Dienstag, den 15. Februar. Tschüss und macht's gut, bis dahin.